Wir haben zum Anfang des Jahres gesagt, wir wollen danach fragen, was steht im Mittelpunkt? Was ist das Wesentliche, dass wir nicht so ins neue Jahr reinstolpern? Ist jetzt schon wieder ein Monat alt, ist schon Februar, könnt ihr das glauben? Ruckzuck haben wir Sommerferien. Dass wir fragen, worum geht es eigentlich? Was ist unsere Berufung als Einzelne, was ist unsere Berufung als Gemeinde, worauf wollen wir 2020 unser Leben ausrichten, dass wir nicht, sonst kommen ganz schnell andere Personen, andere Sachzwänge, die unser Leben ausrichten für uns. Ist gar kein Problem, ne? Dann haben andere Ansprüche an dich und ehe du dich versiehst, hast du deine Ausrichtung. Aber ob das die ist, die Jesus für dich hatte, ist dann vielleicht die andere Frage. Und wir haben angefangen in den letzten zwei Wochen mit dem sogenannten Doppelgebot der Liebe in Matthäus 22. Jesus wird gefragt, was ist das wichtigste Gebot im Gesetz? 613 Gebote nach jüdischer Zählung im Gesetz des Mose. Was ist denn da das Wichtigste? Gäbe es ja viele Möglichkeiten. Und Jesus antwortet mit zwei Geboten. Sagt, das eine ist das Wichtigste und das andere ist genauso wichtig, nämlich Gott, den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das ist das größte und höchste Gebot, sagt Jesus. Und dieses zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und der Nächste, das kann der Bruder, die Schwester in der Gemeinde sein, das kann jeder Mensch sein, der dir begegnet, der einfach das braucht, dass du ihm in Barmherzigkeit begegnest. Und das können sogar unsere Feinde sein, haben wir gehört. Am Ende vom Matthäusevangelium kommt der Missionsbefehl. Das sind so die letzten Worte im Matthäusevangelium. Letzte Worte haben ja immer eine wichtige Rolle. Das Letzte, was Jesus auch vor der Himmelfahrt seinen Jüngern mitteilt, ist dieser Auftrag. Und ich möchte den mit euch lesen in Matthäus 28. Ich lese ab Vers 16 bis 20. Vielen dürfte es vertraut sein. Matthäus 28. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Jesus wird gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und vielleicht interessant, an der Stelle sagt Jesus nicht, ist ja klar der Missionsbefehl. Ja, das steht ja noch nicht im Gesetz des Mose oder so, aber er sagt, nein, im Zentrum ist, dass wir Gott lieben, dass wir ihn verherrlichen, dass unser ganzes Leben auf ihn ausgerichtet ist. Und das Zweite ist genauso wichtig, dass wir diese Liebe auch mit unseren Mitmenschen teilen. Im ersten Johannesbrief haben wir letzte Woche gesehen, da sagt Jesus dann, ja, wie kannst du behaupten, du liebst Gott, der ist unsichtbar, wenn du den, den du sehen kannst, nicht liebst? Das ist sozusagen zu billig, sondern die Liebe muss sichtbar werden, auch mit sichtbaren Menschen. Aber es erschöpft sich dann nicht darin. Er sagt nicht einfach nur, liebe deinen Nächsten, so oft verstanden, als seid nett zueinander, tut niemandem weh, sondern am Ende vor seiner Himmelfahrt kommt diese Zuspitzung in diesen Auftrag, macht zu Jüngern. Und als Erstes würde ich heute behaupten, das ist eigentlich das gleiche Gebot. Oder anders gesagt, dieser Auftrag, Menschen zu Nachfolgern von Jesus zu machen, ist eine direkte Folge aus diesem Doppelgebot der Liebe. Ich habe das, glaube ich, letzte Woche schon mal anklingen lassen. Also, wenn du etwas liebst, wenn du total begeistert bist von einer Sache, von einem Sportverein, von einem Essen, von einem Urlaubsland, dann kannst du den Mund nicht, nicht halten, dann musst du anderen davon erzählen, ob sie das hören wollen oder nicht. Ja, dann schwärmst du anderen davon vor. Und wenn du Gott liebst, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft, dann wird eine natürliche Folge sein, dass du willst, dass andere ihn kennenlernen. In seiner Schönheit, in seiner Größe. Dass andere ihm auch Ehre geben, dass er dadurch mehr Ehre bekommt. Dass alle ihn preisen. Verstehst du? Das ist, du willst, diese Beziehung zu Gott soll exklusiv sein in der Weise, dass wir niemand anders anbeten, dass wir ihn lieben wie nichts anderes. Aber sie soll ja nicht exklusiv sein, dass nur wir ihn anbeten. So, mein Jesus gebe ich nicht her, den teile ich mit keinem anderen. Sondern wir wollen ja, dass viele ihn kennenlernen. Also ein direkter Ausdruck der Liebe zu Gott wird sein, dass du ihn teilst mit anderen. Und wenn du deinen Mitmenschen so liebst wie dich selbst, ja, dann wirst du wollen, dass der das kennenlernt, den kennenlernt, der der Wichtigste in deinem Leben ist, wenn das denn Gott ist für dich. Ja, wenn du einen engen Freund hast und der nach 10 Jahren noch nicht rausgekriegt hat, oder nach 10 Tagen, würde ich behaupten, noch nicht rausgekriegt hat, dass du Christ bist, dass du Jesus liebst, dann würde ich fragen, entweder was ist mit dieser Freundschaft los? Oder wenn ich das darf, was ist mit deiner Liebe für Jesus los? Dass der das nicht mitgekriegt hat. Dass du es so geschickt vor ihm verborgen hast. Also, wenn du deinen Nächsten liebst, dann willst du, dass der auch Jesus kennenlernt. Und das ist, wenn der Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen, aus dem Auftrag, Gott zu lieben, unseren Nächsten zu lieben, fließt, dann hat das auch direkte Folgen darauf, wie wir diesen Auftrag ausführen. Ja, dann, ich glaube, das macht hier keiner, aber es gibt mindestens ja dieses Bild von Mission, wo Leute anderen die Bibel um die Ohren hauen, wo Leute auftreten mit einem rechthaberischen Geist. Ich habe es kapiert, was die Wahrheit ist und du noch nicht, aber endlich irgendeines Tages wirst du so erleuchtet sein wie ich. Also, das sagt auch keiner so in den Worten, aber mancher tritt vielleicht mit so einem Habitus auf. Ich habe es gecheckt und du noch nicht. Und wenn unser Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen, aus unserem Auftrag zu lieben fließt, dann wird die Art, wie wir diesen Auftrag umsetzen, auch von dieser Liebe Gottes geprägt sein. Dann wird es auf eine demütige Weise geschehen. Dann wird es auf eine respektvolle Weise geschehen. Auf eine Weise, die den anderen achtet. Die wahrheitsgemäß ist. Ja, du denkst ja, ist ja klar, aber manchmal denke ich, oh, was versprechen wir Leuten? Also wir Christen, so jetzt pauschal gesagt, ne? Komm zu Jesus und deine Probleme werden weggeblasen. Ja, echt? Ist das die Wahrheit? Okay, manche Probleme sind dann weg, dafür kriegst du ein ganzes Set neuer Probleme. Die hattest du vorher nie. Weil es dir egal war, ob du die Wahrheit sagst oder nicht, weil du kein Problem damit hattest, wegen deines Glaubens anzuecken und so weiter. Also komm zu Jesus, du kriegst neue Probleme. Aber diese neuen Probleme sind es allemal wert. Ja? Also wir wollen wahrheitsgemäß reden, das ist ja klar. Und was ist dann dieser Auftrag? Jesus sagt, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Und zu wem sagt er das? Zu den Jüngern. Jünger sind übersetzt Schüler, Auszubildende, Trainees, also Leute, die selber auf dem Weg sind, noch keine Meister. Ja, Jesus sagt, ihr sollt euch nicht Meister nennen lassen. Manche sind im Masterstudium, das ist glaube ich, christlich erlaubt, aber ihr sollt euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister und ihr seid Brüder und Schwestern. Und ihr seid Schüler, ihr seid Nachfolger. Ihr seid die, die immer noch lernen. Und als solche, als die, die noch lernen, sollt ihr anderen von dieser Wahrheit was weitersagen. Verstehst du? Du siehst das hier bei den Typen auch. Die 11 Jünger gehen nach Galiläa auf den Berg. Da merkt man schon, okay, irgendwas ist hier unrund und unvollständig. Da fehlt einer. Wir erinnern uns. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, beteten ihn an. Einige aber zweifelten. Hier steht nicht, die einen beteten an, sieben beteten an und die anderen vier haben aber gezweifelt. Und dann sprach Jesus zu den sieben, geht hin. Ja? Sondern hier steht, sie beteten an und ein paar von ihnen zweifelten dabei. Also du bist auf den Knien und du denkst, was ist das jetzt hier eigentlich? Und dann sagt Jesus zu dir, du sollst andere Menschen zu meinem Nachfolger machen. Verstehst du, du bist noch nicht fertig. Du bist noch nicht abgeschlossen. Du hast dein Training noch nicht abgeschlossen. Du hast noch nicht dein Doktorhütchen auf und deine Examensurkunde in der Hand. Aber Jesus ruft dich, andere zu trainieren. Und ich glaube, das ist sehr wichtig dafür, wie wir auch da vorgehen. Nicht als die, die das schon alles kapiert haben, sondern als die, die selber unfertig sind. Das, was du anderen dann beibringst, was du anderen mitteilst, ist das, was du selber gerade lernst. Nicht, dass du sagst, ja, das war noch meine erste Lektion, das ist schon so lange her. Ich weiß, ich hatte so einen Studienkollegen, ne? Immer wenn ich dann an eine Hausarbeit gegangen bin und ihn dann um Rat gefragt habe, da hatte der schon alle Bücher zurückgegeben und war schon beim übernächsten Projekt und hatte alles schon wieder vergessen. Das war sehr frustrierend für uns beide. Weil wir dann gleich gut abgeschnitten haben am Ende, das war für ihn dann der frustrierende Teil. Aber eben, wir kommen nicht als die, die das alles schon auf dem Kasten haben. Wir kommen nicht als die Habenden, die den Habenichtsen jetzt was vorführen. Mancher hat Angst und sagt, ja, ich kann doch mal von meinem Glauben nicht weiter erzählen. Ich weiß ja nicht alles. Was ist, wenn die mich was fragen, was ich nicht weiß? Ich habe das schon öfter gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. In Jesu Namen sage ich dir, du wirst auf jede Frage, die man dir stellt, eine Antwort haben. Ja, nimm das als Proklamation. Du wirst auf jede Frage, die man dir stellt, eine Antwort haben. Ziemlich oft wird die Antwort lauten, ich weiß es nicht. Okay? Aber das ist auch okay. Weil du nicht gerufen bist als Experte. Weil du nicht gerufen bist, der Doktorand von Christus zu sein, nichts gegen Doktoranden, weil du nicht berufen bist, der Anwalt von Christus zu sein, sondern du bist berufen, ein Zeuge zu sein. Ein Zeuge hat das mitzuteilen, was er weiß, was er gesehen und gehört hat. Petrus dann sagt, als er vor Gericht steht in Apostelgeschichte 4, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, nicht von dem, was wir uns so gedacht haben. Er sagt später sogar, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Ja, wenn du als Zeuge vor Gericht stehst und du denkst, oh, die wollen aber hier eine vollständige Geschichte, ich war aber erst um 5 Uhr am Tatort, also überlege ich mal, was vielleicht seit 3 Uhr passiert ist. Ich sage dir, du wirst in Schwierigkeiten geraten, ja, wenn du dann irgendwas erfindest. Also, oder du überlegst, wie es hätte sein können, sondern du sagst das, was du weißt. Und bei dem anderen sagst du, hey, das ist eine gute Frage. Wir gucken mal zusammen in die Bibel und versuchen das rauszufinden. Oder wir gehen zusammen zu jemandem und reden mit dem drüber. Oder du sagst, okay, das ist keine gute Frage. Ich glaube, die führt dich eigentlich auf ein Nebengleis. Lass uns lieber über was Wichtigeres reden. Das muss man sich leisten können. Aber ist manchmal auch die richtige Reaktion. Also wir kommen nicht als Experten, sondern wie es jemand mal ausgedrückt hat. Und bitte, das ist nicht alles, was wir über unsere Identität als Christ sagen können. Aber wir sind Bettler, die anderen Bettlern verraten, wo es Brot gibt. Ja? Wir haben nicht die Brotfabrik, aber wir kennen den, der sie hat. Und das Ziel heißt dann nicht, ich bin hier oben in meiner Burg, ab und zu lasse ich die Zugbrücke runter, gehe mal runter, sammle ein paar Leute ein, schlepp die da hoch und mache die Zugbrücke wieder zu. Sondern das Ziel ist, dass ich bin auf dem Weg mit Jesus. Ich bin ein Nachfolger. Das heißt, ich bin in Bewegung mit Jesus. Ich stehe nicht nur auf einem christlichen Standpunkt, sondern ich folge Jesus. Und auf diesen Weg nehme ich andere mit. Wir tun das, wir folgen ihm in Gemeinschaft. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zusammen sind als Gemeinde. Und da sind Leute miteinander auf dem Weg. Manche sind schon 30, 40, 50 Jahre auf diesem Weg. manche mit Unterbrechungen, manche gucken noch und laufen eher mal so ein Stückchen mit, um sich das mal anzuschauen, was das denn hier ist. Und das ist genau so gedacht, dass da Leute auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mit einem unterschiedlichen Weg, den sie schon zurückgelegt haben, auf diesem Weg mit Jesus sind. Und wir andere einladen, mitzulaufen, in diese Gemeinschaft rein. Wie geschieht das dann, dieses Menschen zu Nachfolgern machen? Jesus nennt hier einige Punkte und ihr merkt, ich gehe jetzt nicht in alle Details von seiner Aussage, aber das Wesentliche, was man sagen kann über diesen Auftrag, ist der eigentliche, der Kernauftrag, das, was der Befehl ist im Text. Wenn man sich die Grammatik anschaut, was der Imperativ ist, ja, für die sowas mögen, also der direkte Auftrag lautet, nicht geht, das ist nicht das Erste, auch wenn es als Erstes steht in der Übersetzung, sondern macht zu Jüngern. Das ist der Auftrag, Menschen mitzunehmen auf den Weg, Menschen mit in die Nachfolge von Jesus zu nehmen, Menschen einzuladen, ihn besser kennenzulernen. So wie er das mit seinen Jüngern gemacht hat, so wie das auf unserem Weg geschieht, da nehmen wir Leute mit dazu. Und dann gibt es drei andere Verben, ne? Geht, tauft sie, lehret sie. Und diese drei Aktivitäten, die beschreiben eigentlich, wie das geschieht, das zu Jüngern machen. Also man könnte übersetzen, so ein bisschen holprig, macht sie zu Jüngern, indem ihr hingeht, indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt. Ja, also es beschreibt das zu Jüngern machen. Also indem ihr hingeht, da ist, wir sind in Bewegung und Menschen zu Jüngern machen erfordert nochmal extra Bewegung. Zu Menschen hin. Das heißt, wir warten nicht, dass sie kommen. Wir sagen nicht, da hängt doch ein Schild an der Tür, jeder ist willkommen. Wenn die dann nicht kommen, dann sind sie ja selber schuld. Das ist nicht das, wozu Jesus uns ruft. Das ist klar, ne? Sondern geht hin. Das Gehen kann heißen, geh an den Schreibtisch, der neben deinem Schreibtisch steht bei der Arbeit, zu deinem Kollegen und frag ihn mal, wie es ihm geht. Und vielleicht, ob du für ihn beten kannst. Oder geh in der Mensa an den Tisch zu der neuen Studentin, die neu in Deutschland ist, die da alleine sitzt und setzt dich zu ihr und lern sie kennen. Gehen kann heißen, wir gehen an Rudolfsplatz und gucken, wen wir da treffen und laden Menschen ein, da mit uns Gott besser kennenzulernen. Gehen kann auch heißen, du fliegst in ein anderes Land und machst das zu deinem Lebensmittelpunkt, um dort die Liebe zu Jesus weiterzugeben. Und wir erleben, dass das in alle Richtungen heute geschieht, dass immer noch Menschen aus Deutschland als Missionare nach Brasilien gehen, aber dass die Zahl der brasilianischen Missionare in Deutschland steigt. Ich weiß nicht genau, wer jetzt im Moment mehr ist, in welcher Richtung. Und es gilt in vielen anderen Ländern auch so. Und das ist genau richtig. Weil Gottes Auftrag eben nicht ist von A nach B, sondern von überall nach überall hin. Da, wo Gott uns hinsendet, zu Menschen. In deiner Stadt, in deiner Nachbarschaft, in deinem Mietshaus und, wie Jesus sagt, bis an die Enden der Erde. Dann sagt Jesus auch, indem ihr sie tauft. Kannst du sagen, ja, das macht ja meistens der Pastor. Steht auch nicht in der Bibel, dass das nur der Pastor kann oder darf. Ist dann mehr eine Frage, was üblich ist oder so. Aber ich denke, da werden wir uns auch erweitern. Aber es geht eigentlich beim Taufen ja darum, dass du ein Teil, dass du hineingetauft wirst in die Familie Gottes. Dass du ein fester Teil wirst von Gottes Volk. Und ich habe eben gesagt, wenn wir mit, wir sind auf dem Weg und da kommen rechts und links Leute mit in diese Menge. Und das ist eine offene Gemeinschaft. Aber es gibt dann doch Schritte, die eben in mehr Verbindlichkeit hineinführen. In eine echte Zugehörigkeit. Und es ist wichtig, dass wir selbst diese Schritte gehen. Sagen, okay, ich will nicht nur Publikum sein, sondern ich will wirklich richtig dazugehören. Und dazu laden wir andere ein, den konkreten nächsten Schritt zu gehen. Das kann der Schritt sein, dass jemand sein Leben das erste Mal bewusst in die Hand von Jesus legt. Das kann der Schritt sein, sagen, ja, ich bin jetzt regelmäßig Teil einer Gemeinde. Das kann der Schritt in die Taufe sein. Ja, und in die Gemeindemitgliedschaft. Ich will fest dazugehören. Und da ist es wichtig, dass wir verbindlich werden mit Jesus und auch mit seiner Familie. Und schließlich ist der Auftrag, Ja, macht zu Jüngern, indem ihr sie lehrt. Und da geht es jetzt nicht ums Klassenzimmer, weil Jesus seine Jünger meistens auch nicht im Klassenzimmer gelehrt hat. Ja, das hat auch seinen Platz. Wir machen demnächst wieder Gemeindetraining, freue ich mich drauf. Aber es geht, was sollen sie eigentlich lernen? Was steht da eigentlich? Habt ihr mal genau hingeguckt? Was ist der Auftrag? Lehrt sie? Alles halten, genau. Ja, ihr habt das schon gut gelernt. Also manchmal denkt, okay, was muss ich denn alles beibringen? Was muss man alles wissen? Und Wissen ist immer ganz nützlich, um was zu tun. Ja, also ist gut, wenn du den, bevor du einen Kuchen backst, wenn du weißt, was der Unterschied zwischen Mehl und Ajax ist oder so, dass du es nicht verwechselst. Da ist Wissen nötig, aber nur das zu wissen, macht noch keinen Kuchen. Und Jesus sagt, lehrt sie, das zu halten, was ich euch aufgetragen habe. Also das, was ihr noch am Lernen seid, wie ihr mit mir leben könnt, wie ihr mit euren Mitmenschen umgeht, das teilt. Und wenn du durchs ganze Matthäusevangelium gehst, dann siehst du vieles, was Jesus seine Jünger lehrt, die Bergpredigt, die ganzen Gleichnisse vom Reich Gottes, die Endzeitreden, die Aussendungsrede, wo es darum geht, wie wir Mission tun. Und nicht zuletzt auch dieser Auftrag, Menschen aus allen Völkern zu Jüngern zu machen. Auch der gehört zum Programm, dass wir ihn weitergeben. Und deshalb bleibt es nicht in einer Generation. Also die 11 machen jetzt irgendwie Leute zu Jüngern und dann bleibt es da stehen. Sondern sie bringen es Leuten bei, die es wieder Leuten beibringen, die es wieder Leuten beibringen. Wir machen Menschen zu Nachfolgern, die andere in die Nachfolge rufen, die andere in die Nachfolge rufen. Versteht ihr? Da entsteht eine Kette von Multiplikation. Und der Kreis schließt sich. Wir sind mit Jesus auf dem Weg. Und das ist das Entscheidende dabei. Wir sind mit ihm auf dem Weg. Und das ist der Rahmen von diesem Auftrag, den ich bisher übersprungen habe. Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, nicht so, jetzt macht mal los, sondern als erstes sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt. Ich habe alle Macht, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Und dann sagt er nochmal, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Weil ich alle Macht habe, weil ich immer bei euch bin. Darum könnt ihr das überhaupt wagen. Könnt ihr sagen, diese 11 etwas verschreckten, etwas planlosen Kerle hier, was sollen die denn anstellen? Und nach menschlichem Ermessen nicht viel. Aber sie sind im Auftrag von dem unterwegs, der alle Macht hat. Und sie sind in seiner Gegenwart unterwegs. Nie ohne seine Gegenwart. Das ist nie wie in so einem Kriegsfilm, wo der Offizier sagt, so, jetzt springt ihr mit dem Fallschirm ab und wir treffen uns dann an Point Charlie in einer Woche und wenn ihr ankommt, nehmen wir euch wieder mit. So, und wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Und er fliegt mit dem Hubschrauber weiter. Nein, sondern er ist mit uns auf jedem Schritt. Alle Tage. Und manchmal nehmen wir diesen halben Vers und kleben den auf eine Kaffeetasse oder hängen ihn so mit Sonnenuntergang irgendwie an die Wand. Wenn du das erleben willst, dass Gott alle Tage bei dir ist, dann geschieht das am besten, wenn du in seinem Auftrag unterwegs bist. Es ist nicht, dass er dich sofort verlässt, wenn du mal nachlässig bist. Aber da erlebst du wirklich seine Gegenwart, wo du anderen dienst, wo du Risiken eingehst für ihn, wo du nicht schon alles hast, wo du was wagst, damit Menschen ihn kennenlernen. Da wirst du merken, er ist da. Alle Tage. Und er hat alle Gewalt. Das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt, heißt nicht, dass es keine Rückschläge gibt. Aber es heißt, dass du da bist, wo er ist. Dass du da bist, wo sein Herz schlägt. Und du wirst erleben, wie er handelt. Und wir sind in dieses neue Jahr gestartet mit der Frage, was ist eigentlich im Zentrum, worauf richten wir uns aus? Und ich würde mir das wünschen für mich persönlich und für jeden von uns hier und für uns als ganze Gemeinde, dass wir uns nicht treiben lassen von dem, was an Dringlichkeiten auf uns zukommt. Das muss ich noch machen und das muss ich noch machen. Und da will noch einer was von mir. Sondern dass wir Herr, unser Herz ausrichten, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen. Dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Dazu gehört, dass wir überhaupt die Zeit nehmen, ihn wahrzunehmen. Und dass wir Menschen, dass wir selber auf dem Weg der Nachfolge sind, neue Schritte gehen und dass wir andere mit auf diesen Weg der Nachfolge gehen. Und ja, vielleicht dieses Jahr hören, was Gott für einen Weg für uns hat in der Zukunft, an welchem Ort wir ihm weiter dienen sollen, ob das hier ist oder mancher denkt, ich bin nur 2 Jahre in Marburg und merkt irgendwann, ich habe hier eine Berufung für diese Stadt, das ist übrigens meine Geschichte. Und anderer denkt, nein, mich kriegst du hier nicht weg. Und Gott hat eine Überraschung für dich. Und das ist dann nichts, was dir Angst machen muss, sondern wo du erleben wirst, er ist da, jeden Schritt auf dem Weg. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen.